Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In unseren Nachrichten ging es ja gerade schon um den Literatur-Nobelpreis 2025, der heute verkündet wird, in 3 Stunden etwa. Und ich werde in dieser Stunde mit der renommierten Literaturkritikerin Sigrid Löffler sprechen über ihre Favoriten für diesen hoch angesehenen Preis und über den Rang des Preises heute. Denn vor einigen Jahren gab es einen Riesenskandal in der schwedischen Akademie. Darunter hat auch das Ansehen des Literatur-Nobelpreises gelitten. Wie sehr, das will ich auch mit Sigrid Löffler besprechen. Als besten Roman dieses Jahres könnte die Jury des Deutschen Buchpreises am kommenden Montag ein Romandebüt auszeichnen. 2 Debüts stehen auf der Shortlist für den Buchpreis und eins dieser Debüts hat Jehuna Kizay geschrieben. Die Autorin ist jetzt in Hannover für uns im Studio. Hallo, guten Tag nach Hannover.
Schönen guten Morgen.
Heute ist ja Donnerstag, also noch 4 Tage bis zur Preisverleihung in Frankfurt am Main am Montag. Spüren Sie schon, wie das langsam näher heranrückt an Sie?
Ja, und wie. es ist natürlich jetzt aktuell eine wahnsinnig intensive Phase, eine wahnsinnig intensive Zeit und ich bin wahnsinnig aufgeregt.
Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich war schon die Nachricht, dass Sie überhaupt auf die Shortlist kommen, schon mit einer großen Aufregung für Sie verbunden bei einem Debütroman?
Ja, absolut. Also als die Nachricht kam, sowohl für die Longlist als auch für die Shortlist, war ich völlig überwältigt, weil man damit natürlich als Debütantin nicht rechnet. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass mein Roman und die Themen, die dieser Roman verhandelt, jetzt so eine Sichtbarkeit bekommen durch die Nominierung.
Der Roman hat eine Erzählerin, die ist als Kind aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen in den frühen 90er Jahren. Die Muttersprache der Erzählerin ist Albanisch, so ist das auch bei Ihnen selbst. Und Ihr Buch hat nun einen ungewöhnlichen Titel, nämlich nur einen Buchstaben, einen ungewohnten für deutschsprachige Leserinnen, die kein Albanisch können, denn das ist ein E mit 2 Punkten darüber. Warum haben Sie das Buch so genannt?
Das ist natürlich ein Wagnis, so einen Titel zu wählen für einen Roman. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, weil das E mit den 2 waagerechten Punkten darüber, das E mit Trema, ist in der albanischen Sprache ein besonderer Buchstabe, nicht nur, weil er sehr häufig vorkommt und wahrscheinlich auch der auffälligste Buchstabe ist in albanischen Texten, sondern weil er, wenn er am Wortende steht, er in den meisten Fällen nicht ausgesprochen wird. Und da es in meinem Roman um das Unaussprechliche geht, um das Unsagbare, um die Dinge, die einen nicht über die Lippen kommen, da dachte ich, das ist ein guter Aufhänger dafür, diesen Romantitel zu wählen.
Mutiger Titel. Und dann beginnt Ihr Roman, also da ist Ihre Erzählerin so Mitte 20, glaube ich, und man sieht sie bei einer ganz alltäglichen Szene morgens im Bad am Waschbecken. Aber sie spuckt ein Stück abgebrochenen Zahn ins Waschbecken an diesem Morgen und sie sagt dann dazu, sie habe kaum Zähne ohne einen Riss oder abgeriebene Kanten im Mund. Der Zustand der Zähne dieser Erzählerin, welche Rolle spielt das für den Roman?
Ja, eine ganz wesentliche, würde ich sagen, weil sie daraufhin nach dieser morgendlichen Szene, die sie jetzt gerade beschreiben, zum Zahnarzt geht und der schaut sich das Ganze an und stellt eine sehr einschneidende Diagnose. Er sagt nämlich zu ihr, wenn sie diesen Bruxismus, also dieses nächtliche Zähneknirschen, was sie sehr intensiv betreibt, wenn sie das nicht therapiert, dann läuft sie Gefahr, dass sie in einigen Jahren nicht mehr sprechen kann, ohne Schmerzen dabei zu haben. Und diese Diagnose funktioniert gewissermaßen wie eine Zäsur, weil sie sich die Frage stellt, was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Was ist eigentlich alles ungesagt geblieben, jetzt wo irgendwie meine Spracherzeugung, meine schmerzfreie Spracherzeugung bedroht ist? Und das ist sozusagen der Aufhänger, dieses körperliche Leiden, diese Selbstzerstörung, muss man sagen, weil dieser Bruxismus eben gewissermaßen dazu führt, dass sie ihren Zahnschmelz abreibt. Das ist die härteste Substanz auch des menschlichen Körpers und den reibt sie ab und ja, läuft eben Gefahr, dass sie eben ohne Schmerzen nicht mehr sprechen kann. Und daraufhin begibt sie sich auf Spurensuche für die Gründe für dieses nächtliche Zähneknirschen, aber es ist eben auch gleichzeitig ein Abtasten der eigenen Vergangenheit.
Ich fand das ein ganz starkes Bild mit diesen Zähnen, was sich ja durchs ganze Buch durchzieht, wie sie ja auch das eigene Sprechen niederzwingt mit diesen zusammengebissenen Zähnen. Da kommen ganz viele Erinnerungen zutage an ihre Kindheit in Deutschland, wie sie als albanisch-muttersprachiges Kind, welche Schwierigkeiten hat sie, in die deutsche Sprache hineinzufinden, wie sie von anderen abgewertet wird wegen ihres anderen Sprechens. Aber es kommen auch ganz viele Erinnerungen zutage an den Krieg im Kosovo. Das ist eine ganz wichtige Spur. Der Teil ihrer Familie, in der sie aufgewachsen ist, war schon in Deutschland, aber ein großer Teil der Familie war noch im Kosovo und war von diesem Krieg betroffen. Und da kommt noch ein anderes körperliches Element ihrer Erzählung ins Spiel, nämlich die Knochen. Knochen sind wie Zähne auch ein wichtiges Leitmotiv in ihrem Roman. Würden Sie uns davon erzählen, welche Rolle Knochen spielen?
Ja, ganz am Anfang des Romans heißt es, wenn sie ihren Kiefer bewegt, dann kommt es ihr so vor, als würden Knochen brechen, weil sie dieser Kiefer eben so belastet ist, dass er eben immer so ein ganz unangenehmes Geräusch erzeugt. Und diese Anspannung, die sich da äußert, ist eigentlich die ganze Zeit in diesem Roman da. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass sie irgendwann, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern als sie vom Zahnarzt nach Hause fährt, in der U-Bahn auf einer Anzeige auf eine Vortragsreihe stößt von einer anthropologischen Forensikerin. Und diese Vortragsreihe besucht sie dann an der Universität. Und da berichtet diese Forensikerin, die in mehreren Kriegsgebieten gearbeitet hat, unter anderem eben auch im Kosovo, von ihrer Arbeit. Und ihre Arbeit besteht maßgeblich darin, Massengräber auszuheben und die dort verscharrten Leichen zu untersuchen und die Identität dieser Menschen wiederherzustellen oder zumindest Teile ihrer Identität, sprich zumindest zu identifizieren, welches Alter hat diese ermordete Person gehabt, welches Geschlecht und so weiter. Und diese Vortragsreihe besucht sie und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt sozusagen, weil sie sich ihre eigene Vergangenheit auch mit dieser Vortragsreihe und mit vielen weiteren Recherchen zusammensetzt. Denn auch in ihrer Familie gibt es eine Person, die verschollen ist, die ermordet wurde und verschollen ist. Das ist der Großvater. Und bei allen Leerstellen, die es in ihrem eigenen Leben gibt und die sie jetzt als Erwachsene versucht auszuleuchten im Nachhinein, bildet der Großvater, der verloren gegangen ist, der von einem Tag auf den anderen verschwunden ist, die größte Leerstelle.
Der ist in den letzten Wochen des Kosovo-Krieges, 1999 ist der Großvater verschwunden. Jetzt hätte man sich auch ein Buch vorstellen können, dem sie so eine Spannungsstruktur drunter legen. Ja, der Großvater ist verschwunden, was gibt es für Spuren, wo können wir nach ihm suchen? Ich reise in den Kosovo und schaue nach seinen Spuren. Das haben sie nicht getan, sondern ihrem Buch so etwas Fragmentarisches gegeben, wo einzelne Elemente immer wieder auftauchen. Warum haben Sie auf dieses Spannungselement verzichtet?
Wissen Sie, wenn man über die Ermordung von so vielen Menschen schreibt, wenn man über Krieg schreibt und Massenverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann spürt man beim Schreiben eine unglaubliche Verantwortung auf den eigenen Schultern. Und ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht, welche Form muss dieser Roman haben und welche Sprache und wie kann ich verantwortungsvoll erzählen, wie kann ich angemessen davon erzählen. Und einerseits war mir da die Form wichtig, weil ich fand, wenn man über so ein Leben berichtet, was eben zerstückelt ist gewissermaßen, auch durch die Migration, durch den Krieg, dann muss auch die Form eine zerbrechliche bleiben. Und gleichzeitig war mir wichtig, eine Sprache zu wählen, die nicht vom Pathos geleitet ist, die nicht weinerlich ist, sondern eine Sprache, die auf das Wesentliche konzentriert ist, die möglichst präzise ist. An einer Stelle im Roman heißt es, ich zermale jeden Satz, bevor ich spreche. Mhm. Und dieser Satz ist gewissermaßen Programm. Also meine Sprache, die ich in diesem Roman gewählt habe, sollte eben eine sein, die schnörkellos ist und die Dinge aufzeigt. Und zu Ihrer Frage, warum ich auf den Spannungsbogen verzichtet habe, ganz am Anfang des Romans wird deutlich, der Großvater ist verschollen, er ist ermordet worden und es besteht sozusagen gar keine Hoffnung, dass er wiedergefunden wird,
ja,
weil
ja.
Die Unternehmungen haben schon stattgefunden. Mhm. Und mir war einfach wichtig, keinen Spannungsbogen zu erzeugen, weil ich diese Figur, die ja für viele noch verschollene Personen auch im Kosovo steht, das sind immer noch 1500 Menschen im Kosovo, die bis heute verschollen sind, dass ich diese Figur nicht instrumentalisiere, dass ich dem Leser, der Leserin dort draußen nicht unterjuble, vielleicht kann man ihn noch finden, sondern da wurde schon alles unternommen und dieser Realität muss man auch, muss sozusagen auch die Leserschaft ins Auge blicken und ja, für mich gehört das zu einem moralischen Erzählen irgendwie dazu.
Dann würde ich gerne noch eine Sache wissen. Also Sie erzählen von diesem Abtauchen in die Vergangenheit, von diesem Suchen Ihrer Hauptfigur, von dieser Auseinandersetzung eben auch ganz stark über die Erzählung der Forensikerin, die Knochen im Kosovo ausgräbt. Aber es geht natürlich auch um die Gegenwart dieser Erzählerin und unter anderem mit einem Moment, dass sie in den Kosovo fährt und dort ihre Cousinen trifft, die dort geblieben sind, auch während der Kriegszeit. Und dabei ihre Erfahrungen vergleicht, die sie mit ihrem Leben in Deutschland gemacht hat und die ihre Cousinen gemacht haben im Kosovo. Was kommt für Sie dabei sozusagen heraus bei diesem Vergleich?
Ja, für mich ist die Cousine, Spreser heißt sie im Roman, eine Art Gegenfigur für die Protagonistin, weil sie den Krieg aus nächster Nähe erlebt hat und auch nach Beendigung des Krieges im Kosovo geblieben ist. Und mein Roman ist zwar nicht multiperspektivisch erzählt, aber trotzdem war es mir wichtig, diese Perspektive von jemandem, der im Kosovo war und geblieben ist, reinzunehmen, weil es da auch um einen Abgleich geht der Privilegien. Weil die Protagonistin macht allerlei Erfahrungen, auch in Deutschland, die Rassismus betreffen, die Ausgrenzung betreffen, die Fremdbestimmung betreffen. Sie macht immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen in Deutschland sehr viel Unwissen mitbringen, auch teilweise eine Ignoranz gegenüber diesem Krieg. Und diese Erfahrungen sind schmerzhaft. Aber wenn sie ihre eigenen Erfahrungen mit den Erfahrungen der Cousine im Kosovo vergleicht, dann gibt es immer wieder auch Schammomente, weil sie auch zum Gedanken kommt von, das, was ich erlebt habe, ist nicht so schlimm wie das, was meine Cousine vor Ort erleben musste. Und dieser Abgleich von Privilegien, diese Komplexität auch, die wollte ich unbedingt darstellen.
In dem Roman, jetzt versuche ich mich an Ihrem Titel, Sie haben vor unserem Gespräch schon mal mit mir die Aussprache geübt, sowas wie müsste man dieses E mit den zwei Punkten drüber aussprechen, so ungefähr richtig, ja?
Ja, so ist es. Es ist ein abgedunkeltes E wie am Ende von Gedanke. Im Deutschen nennen wir es Schwarlaut, nur dass wir keine eigene Buchstabenentsprechung dafür haben.
Und so heißt dieser Roman von Yehuna Kizay. Im Waldstein Verlag ist der erschienen mit 176 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dann viel Glück für die Buchpreisverleihung am Montag.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Lesung, Gespräch und Apero. Heute Abend stellen Meral Qureshi und Jonas Lüscher, zwei der fünf nominierten AutorInnen für den Schweizer Buchpreis, ihre Werke in Stuttgart vor.
Lilly wird an ihrem 95. Geburtstag in ihrem Kleid mit den blauen Blumen in einem blassen Holzsarg liegen.
Meral Qureshi liest heute Abend aus ihrem nominierten Buch Im Meer waren wir nie, einem Mehrgenerationenroman, in dem es vor allem auch um Abschied geht. Die Ich-Erzählerin begleitet Sterbende im Altenheim.
Ich werde mit einem Schuhkarton voller Briefe und Kleinigkeiten hinter dem Sarg hergehen, weil Lilly vom Bestattungsinstitut aus dem Altersheim getragen wird.
Meral Qureshi und Jonas Lüscher lesen und stellen heute Abend ihre für den Schweizer Buchpreis nominierten Werke vor. Ab 18 Uhr im Literaturhaus Stuttgart. Der Schweizer Buchpreis wird am 16. November vergeben.
Ja, wie ist es eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Das funktioniert doch eigentlich alles überhaupt nicht.
Ausbrechen, abbrechen, abtauchen. Sif, Leila und Esther, die drei Frauen in Verena Güntners neuem Roman Medulla, haben einiges gemeinsam. Sie alle werden schwanger und widersetzen sich den Versuchen der Männer, ihre Körper zu kontrollieren. Verena Güntner liest heute Abend in Frankfurt am Main.
Ja, ich glaube, wenn wir uns anschauen, was da gerade politisch so los ist, wenn man zum Beispiel in die USA guckt und sieht, wie da das Abtreibungsrecht immer weiter eingeschränkt wird, aber auch hier, ne, also dass Schwangerschaftsabbrüche immer noch kriminalisiert werden, dass es nicht gelungen ist, da einen Vorstoß zu machen. Genau, das ist einfach ein Thema, wo wir alle intensiv hinschauen sollten.
Mit scharfem Blick auf die Menschen und ihre Persönlichkeiten erzählt Verena Güntner von gesellschaftlichen Beziehungsnormen in Medulla. Die Lesung heute um 19.30 Uhr im Hessischen Literaturforum in Frankfurt am Main. Es folgen mehrere Lesungen auf der Buchmesse und in Berlin. Als erstklassige Mischung aus Anekdoten, Analysen und Alkohol beschreibt die Autorin Katja Oskamp das Gemeinschaftswerk von Annette Kröschner, Paddy Mädler und Wenke Seemann. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und sie rät, hört auf diese Frauen. Heute Abend lesen, performen und reden Kröschner, Mädler und Seemann über sich als sogenannte Ostfrauen oder über das Glück krummer Lebensläufe in Zedenik. Annette Kröschner.
Ostfrauen sind Rabenmütter, die bringen ihre Kinder um 6 in die Kita und holen sie nachts um 12 wieder ab. Oder Ostfrauen treiben ab. Also alle Klischees, die uns so eingefallen sind, haben wir dann erstmal aufgezählt. Aber wir wissen natürlich, und das ist, glaube ich, auch etwas, was unser Buch ausmacht, so immer radikal, niemals konsequent.
Annette Kröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann, drei ostdeutsche Frauen, betrinken sich und gründen den idealen Staat. Die szenische Lesung beginnt heute um 19 Uhr in der Klosterscheune Zedenik, morgen Abend in Zittau.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Historiker Peter Höres, der ist Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Gegen ihn gab es Vorwürfe von Studierenden dieser Universität. Linke Studentengruppen sagen, Peter Höres habe eine neurechte Diskursverschiebung in seinen Lehrveranstaltungen vorgenommen und er unterhalte Kontakte in offen rechtsextreme Kreise. Diese Vorwürfe, die haben zu Beginn des Jahres überregional Schlagzeilen gemacht und jetzt veröffentlicht Peter Höres ein Buch, das auch eine Stellungnahme sein könnte zu diesen Vorwürfen. Rechts und links heißt das Buch und Nils Schniederjan aus unserer Sachbuchredaktion hat das gelesen. Hallo Nils, grüße dich.
Hallo.
Setzt sich denn Peter Höres jetzt in dem Buch konkret auseinander mit den Vorwürfen gegen ihn?
Nein, also in der Tat liest es sich zu Teilen wie eine Verteidigungsschrift, aber er macht das nicht ganz direkt, sondern die erste Hälfte des Buches ist eigentlich gefüllt von so einem Blick in die Geschichte, wie sich das für einen Historiker gehört. Und darin untersucht er, wie die Kategorien links und rechts eigentlich historisch in verschiedenen Gesellschaften belegt waren. Er schaut sich dann zum Beispiel an, wie das in indigenen Kulturen der Mapuche Südamerikas oder der indonesischen Ambonese, wie die diese Kategorien eigentlich benutzt und auch bewertet haben. Und er kommt dazu einem ganz klaren Fazit und sagt, bis auf so ein paar ganz kleine Ausnahmen galt eigentlich immer, dass rechts für männlich galt, für oben gut, hell und sauber und links, das war immer das Böse, Dunkle, Weibliche, das Falsche.
Das klingt mir jetzt ein bisschen bizarr, muss ich sagen, dieser Ausflug in die Anthropologie. Worauf will er damit hinaus?
Ja, man fragt sich tatsächlich auch beim Lesen die ganze Zeit, ja und? Also ja. Was willst du jetzt damit? Auf die Frage antwortet Höres dann erstmal bloß, dass der Mensch in einem Kontinuitätsstrom seiner Vergangenheit stehe, in einem, Zitat, Bündel von Myriaden, von Traditionen, Prägungen, Erbschaften. Pardon, aber dass er nicht nur vormoderne Prägungen erhellen will, sondern dass es ihm schon auch irgendwie um die Gegenwart geht, das wird dann in der zweiten Hälfte des Buches klar. Da nimmt er dann nämlich eine Debatte auf, die innerhalb der neuen Rechten so seit den 90ern sehr virulent ist, nämlich die Frage, waren eigentlich Hitler und waren die Nazis rechts? Und seine Antwort ist dann auch die, die innerhalb der neuen Rechten gegeben wird. Er sagt nämlich, nein, die Nazis hatten mit der Rechten eigentlich gar nichts zu tun. Und dafür, muss man sagen, arbeitet er dann leider wirklich mit und nur mit einschlägigen Quellen, die diese meines Erachtens falsche These stützen. Und die vielen Historiker, die das anders sehen, die das auch mit vielen Quellen belegen, die erwähnt er gar nicht, die widerlegt er auch nicht.
Und bewegt er sich dann über diese Debatte hinaus noch weiter hinein in unsere Gegenwart?
Genau, ja, auf die Gegenwart kommt er dann vor allem im letzten Drittel ganz konkret zu sprechen. Da geht es um den Kampf gegen rechts, den er für völlig falsch hält. Und da wird dann das ganze Ziel dieses Buches eigentlich erst wirklich deutlich. Denn Höris, so sagt er selber, geht es darum, die Selbstetikettierung als rechts wieder zu normalisieren. Und dafür geht er dann auch so weit, dass er zum Beispiel rechte Gewalt relativiert. Also er weist dann darauf hin, was korrekt ist, dass das BKA in seinen Statistiken sagt, zwischen 2014 und 2023 gab es mehrere Jahre, in denen es mehr linke als rechte Gewalt gab. Und er sagt, darüber redet aber ja gar keiner. Alle reden nur über rechte Gewalt. Warum machen die das denn? Und ich würde sagen, er ignoriert da völlig, dass Rechte viel häufiger schwere Gewalttaten begehen, dass sie auch viel häufiger Morde verüben. Also in den letzten 25 Jahren gab es 51 Todesopfer offiziell durch rechte Gewalt. Verschiedene Stiftungen gehen auch von höheren Todeszahlen aus. Linke haben in dieser Zeit 3 Menschen ermordet. Und er tut so, als wäre das völlig aus der Luft gegriffen, dass man mehr über rechte Gewalt und die Probleme damit spricht, als über linke Gewalt.
Und wenn Peter Höris jetzt all das anführt, ist er da so der kühle Historiker oder ist er der betroffene, wütende, anklagende Zeitgenosse?
Er ist beides. Also während dieser anthropologischen Studien, da ist er eher nüchtern. Das wirkt auch so ein bisschen wie so eine Fleißarbeit. Wenn es dann um die Gegenwart geht, da wird er dann zunehmend alarmistisch. Da heißt es dann, der Kampf gegen Rechts führe zu einer Zerstörung der bürgerlichen Freiheit. Und demjenigen, dem rechte Positionen vorgeworfen werden, dem würden, Zitat, jegliche Menschenrechte zumindest implizit abgesprochen. Wie durch gesellschaftliche Kritik, das meint er ja eigentlich, und zwar gesellschaftliche Kritik, selbst wenn sie sehr scharf geäußert wird, jemandem jegliche Menschenrechte abgesprochen werden, das führt er nicht aus, das sind dann immer so Sätze, die er einfach mal so raushaut und am Ende führt das dann wirklich zur offenen Forderung, dass die Option, offen und unhinterfragt rechts zu sein, Zitat, wieder Eingang in die deskriptive und analytische Normalsprache finden soll.
Jetzt scheint mir, dass dich keins der Argumente von Peter Höris wirklich überzeugt hat. Ist das so?
Also ich glaube, man kann die Dimension, die der Kampf gegen rechts angenommen hat, auch staatlicherseits angenommen hat, durchaus kritisieren. Aber der ganze Essay beginnt schon mit dem Satz, kaum ein Mensch will recht sein. Und da muss ich als jemand, der schon viele Gespräche mit Funktionären der AfD, auch mit Menschen der CDU und Funktionären der CDU geführt hat, die sich da am rechten Flügel bewegen, sagen, das stimmt einfach nicht. Also es gibt viele, die sich wieder als rechts bezeichnen und auch rechte Politik machen wollen. Und diesen ganzen Kampf gegen rechts dann als bloßes Repressionsmittel zu sehen und an keiner Stelle zu erwähnen, dass von einer erstarkenden rechtsradikalen Partei auch nur der Hauch einer Gefahr ausgehen könnte, das scheint mir dann doch einseitig und auch falsch zu sein. Und daran ändern dann auch diese anthropologischen Studien, dass dann die Zulu in linkshändigen Kindern beibringen, mit rechts zu essen, ändert daran meiner Meinung nach nichts.
Das neue Buch des Historikers Peter Höris, Rechts und Links zur Karriere einer folgenreichen Unterscheidung in Geschichte und Gegenwart, das ist der vollständige Titel. Dieses Buch wird im Zuklampen Verlag erscheinen in wenigen Tagen am 13. Oktober. Nils Schniederjahn hat es bei uns rezensiert. Ganz herzlichen Dank. Am kommenden Montag wird der wichtigste Preis für einen neuen Roman vergeben, der Deutsche Buchpreis. 6 Titel stehen auf der Shortlist und 6 meiner Kolleginnen und Kollegen preisen in diesen Tagen ihre Favoriten auf dieser Shortlist an, hier in dieser Sendung in der Lesart. Und heute macht das Lydia Herms. Ihr Favorit ist der Roman Die Ausweichschule des Erfurter Autors Caleb Erdmann.
Woran denken wir, wenn wir Erfurt hören, also den Namen der Landeshauptstadt von Thüringen? Nicht wenige Menschen denken an etwas Unvorstellbares, darunter auch der namenlose Erzähler, ein Schriftsteller in Caleb Erdmanns autofiktionalem Roman »Die Ausweichschule«. Dieses Unvorstellbare liegt gut 20 Jahre zurück. Er sitzt in der Schule, er ist ein Fünftklässler und er schreibt eine Kurzarbeit über Pinguine, als es irgendwo in der Schule rumst, vielleicht von einer Baustelle. Dann poltert was und dann geht die Tür auf und ein vermummter Typ sieht ins Klassenzimmer. Er ist bewaffnet, er sieht sich um und dann geht er wieder raus. Caleb Erdmann selbst und sein alter Ego im Roman erzählen das nicht so wie ich jetzt, denn das ist eben kein True-Crime-Plot. Trotzdem ist der Roman spannend, denn er macht das Unvorstellbare nach dem Unvorstellbaren lesbar. Die Überforderung, das Verdrängen und Nicht-Vergessen nach einem Mordanschlag auf Menschen in einer Schule in Erfurt. Am 26. April 2002 wurden dabei 17 Menschen getötet und Hunderte traumatisiert. Und dieses Trauma ist für den Erzähler im Roman eine Odyssee, die ich erst dank dieses Buchs verstehe. Er hat Panikattacken auf dem siffigen ICE-Klo. Er hat Zwänge, die sehr peinlich werden können, wenn er dabei ertappt wird. Er schläft nicht. Er recherchiert sich kaputt. Wir kommen ihm sehr nah, bleiben aber auch auf Distanz, was mich beeindruckt hat. Allein der Titel schreit Distanz. Ausweichschule, was für ein Wort. Wohin ist da wer ausgewichen? Bitte lesen.
Sagt Lydia Herms zu ihrem Favoriten für den Deutschen Buchpreis, Caleb Erdmanns Roman Die Ausweichschule. Im Ullstein Verlag ist der Roman erschienen. In unserer Literaturredaktion gibt es schon seit Tagen so eine freudige Anspannung. Wer wird wohl am Donnerstag, also heute, den Nobelpreis für Literatur bekommen? Und wie kriegen wir das dann möglichst kompetent und möglichst schnell ins Programm von Deutschlandfunk Kultur? Jetzt ist es soweit. In gut 2 Stunden sollen wir erfahren, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommt und wer den Preis bekommen sollte. Nach Ansicht der renommierten Literaturkritikerin Sigrid Löffler, das kann ich jetzt mit ihr selbst besprechen. Guten Tag, Frau Löffler, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Wie ist es bei Ihnen? Gibt es bei Ihnen auch so eine freudige Anspannung oder eher abgeklärte Erwartung?
Weniger freudig, aber immer noch dieselbe Anspannung. Werde ich den Autor oder die Autorin überhaupt kennen? Manchmal ist es ja so, dass ein Name genannt wird, wo sich die Kritiker wechselseitig fragen, bitte, wer ist das überhaupt?
Ja, das gab es öfter. Bevor wir zu Ihren Favoriten kommen, lassen Sie uns mal auf den Rang schauen, den dieser Preis überhaupt noch hat, muss man ja sagen. Denn vor 6 Jahren gab es heftige Skandale in der schwedischen Akademie, die den Nobelpreis verleiht. Deshalb gab es in dem Jahr auch gar keinen Preis. Das ganze Verfahren und der Nobelpreis für Literatur, die haben sehr gelitten dabei. Ist das denn heute wieder oder noch ein nobler Preis für Sie? Also der wichtigste weltweit für ein literarisches Werk?
Ja, die Krise in der schwedischen Akademie vor 6 Jahren, die war wirklich existenzbedrohend. Wenn man allein an die schweren Verfehlungen denkt, Korruption, sexuelle Übergriffe, Vorteilsnahme, Durchstechereien, die Justiz wurde eingeschaltet, es kam zu Prozessen, zu Haftstrafen. Das war ein wirklich schlimmer Skandal, der hat die Reputation des Literaturpreises natürlich stark beschädigt. Aber die Akademie hat schnell und auch richtig reagiert. Sie hat tiefgreifende Reformen eingeleitet und sie hat ihren angeknacksten Ruf und ihre Glaubwürdigkeit inzwischen wiederhergestellt.
Und tiefgreifende Reformen, sagen Sie, können Sie uns 1-2 Beispiele dafür geben? Was war das Wichtigste dabei?
Ja, es gab personelle und strukturelle Reformen, die wirklich ja überfällig waren. Von den 18 ständigen Mitgliedern der schwedischen Akademie wurden fast 2/3 ausgetauscht. 11 neue Mitglieder wurden berufen und in das sogenannte Nobelkomitee, das ist dieser 6-köpfige Arbeitsausschuss, der die eigentliche Kandidatenauswahl erarbeitet, dort wurden 4 neue Mitglieder berufen und darunter 2 Frauen. Also bei den strukturellen Reformen, da war man leider weniger mutig. Das Prinzip der lebenslänglichen Berufung der Mitglieder, das wurde leider beibehalten. Und man weiß ja, wohin das führt. Wenn eine Jury zu lange beisammen ist, dann hält jeder an seinen Favoriten fest. Dann blockiert man sich wechselseitig und das führt zu Stillstand und zu Erstarrung und zu Klientelunwesen. Das ist natürlich schade. Aber trotzdem ist in Stockholm ein deutlicher, frischer Wind spürbar.
Und diese zumindest teilweise erneuerte Akademie, was für Entscheidungen hat die denn getroffen in den letzten Jahren? Was fällt da auf bei den Preisträgern seit 2019?
Ja, was am meisten auffällt, dass 4 der 7 Preisträger seit 2018 Frauen sind. Frauen waren ja beim Nobelpreis traditionell unterrepräsentiert, aber jetzt holen die Frauen auf. Und im Übrigen bleibt die Auswahl genauso überraschend und unberechenbar wie seit jeher. Das Nobelkomitee kümmert sich ja wenig um gerade angesagte Trends. Es folgt keinen literarischen Moden. Es gibt auch keine geheime Quotenregelung und keinen Verteilerschlüssel nach Ländern und Kontinenten, obwohl das ja immer wieder behauptet wird. Das Komitee hält vielmehr Ausschau nach Autoren mit einer ganz eigenen, unverwechselbaren Stimme. Oft sind das Eigenbrötler mit ganz eigentümlichen Themen. Denken Sie nur an Peter Handke oder an die Südkoreanerin Han Kang oder an den Norweger Jon Fosse, die den Preis in den letzten Jahren bekommen haben.
Und jetzt endlich zu Ihren Favoriten. Wer würde denn den Nobelpreis nach Ihrer Meinung seit langem verdient haben und sollte ihn in diesem Jahr jetzt endlich kriegen?
Ja, wem ich seit Jahren leider vergeblich den Nobelpreis wünsche, das sind der Ungar Peter Nadas, der Rumäne Mircea Cătărescu oder der Israeli David Grossmann. Alle drei haben ein sehr originelles, ganz eigentümliches Oeuvre vorzuweisen. Alle drei sind herausragende Schriftsteller, die eine weltweite Aufmerksamkeit sehr wohl verdienen würden.
Und in diesem Jahr einen israelischen Schriftsteller auszuzeichnen, hätte natürlich eine ganz besondere Bedeutung. David Grossmann haben Sie genannt. Meinen Sie, dass sich die schwedische Akademie das ja traut?
Ja, David Grossmann wäre gerade der richtige Kandidat. Er ist ein Israeli, aber er ist immer auf Seiten der Palästinenser gewesen. Er ist ein Verfechter der Zwei-Staaten-Regelung. Es wäre tatsächlich ein Signal, ein tolles Zeichen. Aber ich bin nicht sicher, ob die Jury wirklich so politisch denkt oder ob sie sich das traut.
In gut 2 Stunden werden wir mehr wissen. Dann wird verkündet, wer den Literaturnobelpreis 2025 bekommt. Wir haben gesprochen mit der Kritikerin Sigrid Löffler. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Danke auch.